Ich lese Jakobusbrief Kapitel 2 ab Vers 1. Liebe Brüder und Schwestern, in Klammern, ne? Haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung und ihr sähet auf den, der herrlich gekleidet ist und spräche zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz und spräche zu dem Armen, stell du dich dorthin oder setz dich unten zu meinen Füßen. Ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Erstmal bis dahin. Es geht um das Ansehen der Person. Ja. Dem Jakobus ist es wichtig zu sagen, das darf so in der christlichen Gemeinde nicht sein. Das ist ja typisch, wie es in dieser Welt läuft. Ja, kommt ein Reicher daher, wird er gleich besser behandelt als jetzt ein Armer. Das darf bei euch so nicht sein. Dass er das ermahnt, ja, auch so eindringlich, zeigt ja, dass es offensichtlich damals in den Gemeinden ein Problem war. Ja, wie so vieles. Ja, also das, er spricht ja nicht irgendein Verhalten an, was es gar nicht nie gegeben hat, so rein theoretisch. Das ist nicht seine Art. Wir haben das letzte Mal schon gehört und gelesen, dass der Jakobus ein sehr praktischer Mensch ist, wo es auch um unseren Lebensstil geht und hier auch um die Gemeindekultur, ja, die wir ausdrücken. Und dass wir versuchen, das Ansehen der Person nach äußeren Dingen, dass wir versuchen, das abzulegen, das hängt natürlich auch damit zusammen, wie Gott die Menschen sieht. Und das finden wir schon im Alten Testament, 1. Samuel 16, das ist die Vorgeschichte der Berufung von David zum König, wo der Prophet Samuel den David zum König berufen soll. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, David hat ja mehrere Brüder, ja, die kamen dann alle an. Und David war selber irgendwo da beim Schafehüten auf dem Feld, der war gar nicht da. Und jetzt steht Samuel vor diesem Typen da, ne, und guckt so ein bisschen, boah, wer sieht denn hier am ehesten so nach dem König aus, ne? Wer macht denn auch was her, so vielleicht von der Erscheinung her? Wer ist denn hier am größten oder charismatischsten oder wer hat so die beste Ausstrahlung oder sieht am cleversten aus? Und da heißt es, aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, also der Bruder. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Genau. Fällt euch vielleicht spontan auch eine andere Geschichte oder Begebenheit ein, wo deutlich wird, dass der Herr das Herz ansieht und nicht so sehr das Äußere. Oh. Mhm. Ja, ja. Auch die Frage, wem wendet sich Jesus so zu, ne? Genau, Kranken, Armen, Leprakranken, die man eigentlich gar nicht um sich haben wollte damals, und solchen Leuten wendet er sich zu und macht an Frauen, Männer, war ja damals eigentlich auch relativ getrennt so, ne? War Jesus egal, wendet sich Frauen genauso zu wie Männer, Pharisäern wie Zöllnern, ja, das waren ja auch gegensätzlicher, konnte man ja kaum sein, war ihm auch egal. Also Jesus sieht, was im Inneren in uns geschieht und was da los ist. Und das ist das, worauf Gott schaut, auch bei uns. Ja, und das soll sich in der Gemeinde auch breit machen. Setz dich unten zu meinen Füßen. Das sind manchmal so Details, wo ich dachte, das ist eigentlich ganz interessant. Ja, also wenn dann ein Armer kommt und dann sagt, ich versuche mir dann die Gemeinden damals so vorzustellen, habe so überlegt, ob das so ähnlich ist wie hier. wahrscheinlich haben die Leute schon irgendwie gesessen, zumindest einige von denen, auf Bänken wahrscheinlich. Ich glaube, Stühle waren noch nicht so populär, aber Bänke wahrscheinlich. Und sonst hätte er ja nicht sagen können, setz dich zu meinen Füßen. Ne? So ein bisschen manchmal wie, wenn wir so die Kinder, dann setzen sich alle vor die Bühne oder so. Setz dich mal da unten zu meinen Füßen. Heißt auch, dass die Gemeinden recht voll gewesen sein müssen. Ne? Fand ich mal ganz interessant, darüber nachzudenken. Weil sonst hätte man sagen können, dann setz dich da hinten in die letzte Reihe. Ja? Aber nein, so, ah, gut, so nur setz dich da unten auf den Boden, ja, zu meinen Füßen. Ja. Genau, ja. Konnte man schon machen. Aber wenn dann so ein Reicher zu so einem Armen sagt, setz dich mal zu meinen Füßen, das war dann halt auch schon diskriminierend, würden wir heute sagen. Also das soll so nicht sein. Gott erwählt die Armen in der Welt. Das heißt dann ab Vers 5, ich lese mal. Hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt den Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Das sind schon drastische Worte. Und es ist so ein bisschen typisch Jakobus, dass er tatsächlich wirklich ermahnt, so darf das bei euch nicht sein. Ja? Wenn ihr das tut, seid ihr Übertreter des Gesetzes und ihr tut Sünde. Ja? Ganz klare Benennung. Wir diskutieren ja viel über Sünde, was alles Sünde ist. Ja? Aber dass das Ansehen der Person und diese Unterschiede zu machen, wie sie in der Welt üblich sind, ja, dass das Sünde ist, ja, ist vielleicht auch was, wo man mal drüber nachdenken muss. Wir denken an Sünde oft an irgendwelche Süchte oder sexuelle Sachen oder was weiß ich, Stehlen und so weiter. Aber hier ist ganz klar dieses Ansehen der Person. Wenn wir das noch drauf haben und in der Gemeinde praktizieren, dann tun wir Sünde und verstoßen gegen das königliche Gesetz der Nächstenliebe. Ist auch irgendwie logisch, ja. Liebe macht natürlich keinen Unterschied, ja, zwischen. Aber ich denke, es ist nicht leicht, wenn man das immer so gewohnt ist, ne, wenn man aus einer Familie kommt, wo immer so ein bisschen abfällig gelästert wurde über andere Leute, ne? Ach, der da, ne, was ein Assi und so, ne? Also dann, wenn man sowas verinnerlicht hat, ist es gar nicht so leicht, das loszuwerden, würde ich so sagen, ne, Moment mal. Ich will hier niemand irgendwie mit Schimpfworten oder mit Vorurteilen oder sonst was begegnen. Ich versuche mal, die Leute zu sehen, wie Gott sie sieht. Ja? Und in das Herz. Und ich glaube auch, Jesus schenkt uns das, dass wir Menschen nicht mehr so stark nach dem Äußeren beurteilen oder nach dem ersten Eindruck oder ob sie uns irgendwie imposant erscheinen. Also ich kann das persönlich auch bezeugen. Ich war am Anfang meines Glaubenslebens, war ich noch so. Ich glaube, da war ich so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ja. Also in meiner Familie wurde zwar nicht so viel gelästert, aber ich glaube so bei meinen Kumpels und so dann schon, ne? Und das hat eine Weile gedauert, bis ich mehr und mehr Menschen einfach als Menschen begegnen konnte und nicht als der ist cool und der ist uncool oder der ist irgendwie interessant und der ist uninteressant, sondern wirklich den Mensch zu sehen. Das ist ein Prozess der Heiligung, den Gott uns schenken möchte. Denn Gott liebt es, die Armen in der Welt zu erwählen. Und ich habe hier mal das Loblied der Maria, ja, habe ich mal abgedruckt. Da wird das auch drin deutlich. Das ist, da fehlt die Stelle. Ich glaube, das ist Lukas. Ne? Man kann ja immer jemand rausfinden und allen sagen. Dann könnt ihr es euch noch da reinschreiben. Das habe ich vergessen. Ha? Ist Lukas 1, ne? Lukas 1. Ab Vers 46. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn Und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern. Wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Maria war wahrscheinlich Teenager, war schwanger und unverheiratet. Eine niedrige Magd. Ja. Leute haben wahrscheinlich, entweder sie haben über sie abgelästert oder sie hatten Mitleid mit ihr oder beides. Ja. Aber diese Maria weiß jetzt, sie weiß es schon ganz genau, sie sagt, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Ist ja auch so gekommen. Ja. Maria kennt irgendwie jeder. Und man würde sie nicht mehr denken, ach, die arme Maria da. Ne? Ja, so. Sondern Maria ist eben Maria, ne? Und hat eine ganz wichtige Mission sozusagen erfüllt, ja, Jesus zur Welt gebracht. Und sie wurde von der Niedrigkeit erhöht. Genauso, wenn man sich vorstellt, das ist ja jetzt kein Weihnachten, aber trotzdem in der Weihnachtsgeschichte wird ja deutlich, Josef und Maria, junge Leute, relativ mittellos, ja, müssen da eine Herberge irgendwie. Alles chaotisch eigentlich, ne? Schwangeres Mädchen und so weiter. Und nach der Geburt von Jesus gehen sie als reiche Leute von dannen. Ja. Ja, weil Gold, Weihrauch und Myrrhe war damals so ziemlich das Teuerste, was man kaufen konnte. Genau, ganz interessant. Ja. Also wie Gott es liebt, solche niedrigen Menschen, die aber demütig sind. Ne? Armut macht ja nicht an sich heilig. Also das wäre auch ein Missverständnis. Ne? Aber wer arm ist, der hat halt auch gelernt, meine Güte, ich brauche vielleicht auch die Hilfe von anderen und brauche auch die Hilfe Gottes und seine Nähe. Und Gott liebt es, diese Armen zu sehen. Ja? Vielleicht auch als Gegentrend zu diesem typisch menschlichen dieses Urteil nach dem Äußeren, ja, dieses typisch Weltliche, was mit dem Mammon auch zu tun hat, dass man Menschen in Arm und Reich überhaupt so unterteilt und eventuell anders behandelt, das ist typisch weltlich. So, die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat, die ihn lieb haben, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs. In der Bibel wird mehrmals darauf hingewiesen, dass Christen als Gläubige Erben Gottes sind. Ja, ich lese mal, es sind jetzt aber ein paar Parallelstellen, die aber sehr gut dazu passen. Und ich liebe es ja immer, den Paulus zu zitieren, weil es heißt ja immer, Paulus und Jakobus wären ganz zwei verschiedene Welten. Aber wenn man genau hinschaut, sagen sie ganz ähnliche Dinge. Paulus sagt in Römer 8, der Geist Gottes bezeugt uns, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber seine Kinder sind, dann sind wir auch seine Erben. Wir sind Erben zusammen mit Christus. Wenn wir das Leiden mit ihm teilen, dann sollen wir auch mit ihm zusammen herrschen, damit wir auch wie er verherrlicht werden. Paulus in Galater 3,29. Wenn ihr nun zu Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen. Und nach dem, was Gott versprochen hat, seid ihr durch Christus auch Erben. Epheser 1, auch Paulus. Durch Christus haben wir auch einen Anteil an dem Erbe bekommen, zu dem Gott uns bestimmt hat. Denn er hat alles so geführt, wie er es nach seinem Plan beschlossen hatte. Erben. Wer von euch hat schon mal was geerbt? ist auch schön, ja. Also beim Erben ist es ja so, ich habe auch mal was geerbt, ja, also das war auch echt gut, ja. Also ein Drittel Haus immerhin habe ich geerbt, musste meine Brüder dann ausbezahlen. Und da haben wir auch lange drin gewohnt. Und das Interessante beim Erben ist, ich habe oft gedacht, meine Güte, meine Eltern, die waren teilweise so knausrig, ja. Da habe ich als Kind manchmal drunter gelitten, da habe ich gedacht, oh Mann, sind die knausrig, so, ne? Die waren eben so Nachkriegsgeneration immer so ein bisschen sparsam, alles musste 2-, 3-, 4-, 5-mal verwertet werden. Irgendwas wurde aufgehoben, was keiner mehr brauchte, man könnte es ja irgendwann noch brauchen. Also so diese, ne, kennt ihr vielleicht. Und ja, aber als ich dann geerbt habe, habe ich dann doch gedacht, naja, jetzt kann ich auch dankbar sein für die Knausrigkeit meiner Eltern. Letzten Endes haben sie auf was verzichtet. Ja, sie hätten ja auch alles für, ich meine, die haben auch ihre Reisen gemacht und so, aber sie hätten tatsächlich alles verprassen können, dann hätte ich halt nichts gekriegt. Aber dadurch, dass sie was geleistet haben, ihr Leben lang gearbeitet haben und gespart haben, habe ich ja davon dann was bekommen. Obwohl ich dafür gar nichts gearbeitet habe. Ja, ich habe immer nur gekostet als Kind. Ja. Und das ist doch irgendwie so schön, wenn man erbt. Jemand anders erbringt die Leistung. Ja. Und so ist es auch mit uns. Jesus hat für uns eine Leistung erbracht am Kreuz. Er starb für unsere Schuld. Er starb für unsere Sünden. Er trug unsere Krankheiten. Das ist ein Erbe. Da haben wir nichts für getan. Ja. Da können wir auch gar nichts für tun. Das haben wir einfach geerbt, das haben wir geschenkt bekommen. Das brauchen wir einfach nur annehmen. Das ist die Erbschaft, ja, die wir haben. Und das gilt eben diesen Armen, ja, den Armen. Wir erben. Fallen euch noch weitere Beispiele aus der Bibel ein für dieses, dass Gott die Armen gerne beschenkt? Ja? Der verlorene Sohn, der hat auch nichts mehr, ne? Der hätte auch gar nichts mehr verdient. Ja. Die Witwe bei Elisa, genau. Ja. Ne? Ja, ja. Die konnte auch nichts dafür, dass sie auf einmal so viel bekommen hat. Ja? Ja? Ja, ja, wunderbar. Also ich denke, wir könnten wahrscheinlich einige so Storys erzählen, ne, wie Gott versorgt hat oder wie man zu was gekommen ist, wo man vielleicht gar nichts für getan hat oder so. Und das ist auch in Ordnung. Also es gibt ja Menschen, die haben Probleme, was anzunehmen. Ja? So nach dem Motto, ich habe ja gar nichts dafür gemacht, dann habe ich auch kein Anrecht drauf. Aber da muss man aufpassen, ja, weil letzten Endes entscheidet ja nicht der Empfänger bei einem Erbe, ja, danke Felix, sondern der vererbt, entscheidet, wer es bekommt. Ja, der schreibt dann in sein Testament was rein. Also ist auch in dieser Welt schon so. Ja, ich entscheide nicht, ob ich was erbe, das entscheidet der, der das Erbe vergibt. Und so ist es auch mit Gott. Gott kann ja machen mit dem, was er hat, was er will. Wenn er so meint, ja, die Armen sollen gesegnet werden oder so Leute wie wir sollen erwählt werden, dann macht er das so, ne? Und wir dürfen das annehmen. Okay. Ja, warte mal, jetzt wollte ich gerade mal, vielleicht können wir später nochmal eine Runde machen. Genau, so, wo bin ich denn jetzt? Wir waren, genau, ne, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, genau. Vers 10. Wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Oh. Denn der gesagt hat, habe ich was ausgelassen? Nee, der Text rechts ist gar nicht ganz parallel mit dem Text links. Genau. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. So, heute gibt's mal herausfordernde Verse, oder? Wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Die Logik hier beim Jakobus ist ein bisschen komisch. Wenn einer einen umgebracht hat und sagt, naja, ich habe aber nichts gestohlen, ist er trotzdem ein Sünder, weil er einen umgebracht hat. Das ist ja irgendwie auch relativ logisch, ne? Aber wenn man das jetzt im Zusammenhang auch sieht mit dem Gebot vorher, nicht die Person anzusehen, dann ist es schon auch anders. Es kommt ja direkt danach, wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Das heißt, wenn ich die Person ansehe, wie ich es in dieser Welt vielleicht gelernt habe und wie ich es vielleicht mein Leben lang praktiziert habe, und es passiert mir immer noch mal wieder, habe ich das Gesetz übertreten? Ja. So ist es. Ja, genau. Gott sei Dank, ja, stehen wir unter der Gnade. Und dann, am Ende des Abschnitts heißt es dann ja aber auch, Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Ja, und das ist natürlich wieder eine gute Botschaft. Aber vorher wird er sehr klar, um deutlich zu machen, das geht nicht, ja. Redet und handelt so wie Leute, die durch das Gesetz gerichtet, Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Da habe ich ja Sonntag drüber gepredigt, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Ja. Es ist trotzdem ein Gesetz. Ja. Also hier sagt er uns ganz klar, was richtig und was falsch ist. Falsch ist, wenn wir die Leute so in Schubladen stecken und auf das Äußere schauen. Ja. Das ist falsch. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, sind ganz viele von uns da auch schuldig geworden oder werden es vielleicht immer noch. Ich glaube, das passiert, sowas passiert einem relativ schnell. Das heißt, wir kämpfen immer noch mit solchen Sünden, ja, aber Gott sei Dank triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Ja. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Lukas 6, das ist aus der sogenannten Feldrede bei Lukas, die ist so ähnlich wie die Bergpredigt bei Matthäus, aber auch nicht ganz gleich. Da steht es nochmal sehr deutlich. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet auch ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Und hier ist ja immer die Logik, ja, sei barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist mit dir. Ja. Also wenn ich Gottes Barmherzigkeit erkenne, deshalb hier diese Ausführung über das Gesetz, und wo wir sagen müssen, okay, irgendwie sind alle noch nicht perfekt und sind alle auf dem Weg, aber der Vater ist barmherzig. Und wenn ich diese Barmherzigkeit immer neu empfange, dann werde ich auch selber wieder barmherzig. Wenn ich merke, dass Gott mich als Mensch wahrnimmt, ja, unabhängig von dem, was ich zum Beispiel geleistet habe oder auch nicht, wenn ich das verstanden habe, dann behandle ich auch andere Menschen so. Ja. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Ja, wenn ich verstanden habe, ich bin durch die Gnade Gottes durch das Gericht gekommen, ja, dank Jesus, er ist mein Anwalt, er ist mein Erlöser. Ich muss nicht mehr Angst haben vor diesem Gericht, ja, und dann richte ich auch nicht. Das ist ja auch so eine Einstellung, so ein Richtgeist, ne? Wenn Leute so festlegen, ach, der ist so und so und das wird sowieso nichts, ja. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt, dasselbe, ne? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, sagt die Bibel ganz klar. Wenn ich das kapiert habe, dann höre ich auch auf, andere Leute zu verdammen. Weil ich bin selber nicht verdammt worden. Obwohl es auch dafür Gründe gäbe, das zu tun. Vergebt, so wird euch vergeben. Und gebt, so wird euch gegeben. Das sind wir wieder beim Erbe. So wie uns gegeben wurde, so dürfen wir auch geben. Die Logik ist, wir selbst haben Barmherzigkeit von Gott empfangen und deshalb geben wir sie gerne weiter und sind barmherzig. Seht ihr schon so ein bisschen, wie der Jakobus so ein bisschen seine eigene Art hat, über Gnade und Gericht und so zu reden? Ein bisschen mehr im Stil von Jesus als im Stil von Paulus. Ne? Paulus ist ja immer ganz stark das Schema, erst die Verheißung, dann der Anspruch. Also erst kommt mal, wer du bist in Jesus und was Gott alles für dich getan hat und so. Und dann kommt Logik, weil du ein Heiliger bist, jetzt benimm dich auch wie ein Heiliger. Und das geht so und so. Ja, es kommt immer erst der Zuspruch. Und bei Jakobus ist der Stil ein bisschen anders. Ja, er kommt eher so mit dem knackigen, herausfordernden als erstes, hat aber trotzdem genau dieselbe Gnade drin wie auch der Paulus. Ja. Man muss vielleicht da ein bisschen genauer hinschauen, aber sie ist drin. Er hat einen anderen Stil, also vielleicht ein bisschen direkter, würde ich sagen. Er legt ja auch gleich los mit solchen Lifestyle-Themen und Einstellungsthemen. Genau, und jetzt kommen wir zu der Passage, wo es jetzt theologisch ein bisschen herausfordernd wird. Ja. Und wir lesen es erstmal. Glaube ohne Werke ist tot, heißt da die Überschrift. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung oder der täglichen Nahrung und jemand zu euch spräche unter ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Es könnte aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, 1. Mose 15,6. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus. Denn wie der Leib ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ja. Genau. So, die guten Lutheraner unter euch kriegen jetzt vielleicht schon ein paar Fragezeichen. Ne? So, und das hat auch der Luther bekommen. Ne? Aber gehen wir da erst nochmal durch. Kann denn der Glaube ihn selig machen? Fragt der Jakobus, Vers 14. Wenn jemand keine Werke hat, reicht denn der Glaube aus, um ihn selig zu machen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Das ist die Frage, die der Jakobus stellt. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Was meint ihr, gegen welche Art Glauben wendet sich der Jakobus hier? Ein Gottesdienst, der Gott gar nicht gefällt? Genau, ich lese mal aus dem Kommentar. Die griechische Gesinnung wünschte, über das Christentum zu spekulieren und zu theoretisieren. Die Juden hingegen auf ihre Weise einen quasi Talmud daraus zu machen. Also Talmud war eine Schriftauslegung mit viel Moral drin auch. Letzterer neigte dazu, es als eine Gedankensammlung aufzufassen und somit zu einem äußeren System herabzumindern. Also es gab ja immer so ein bisschen zwei Welten, ne? So die jüdische Welt, ja, aus der viele Christen dann kamen, und dann die griechische, römisch-heidnische Welt. Und gerade bei den Griechen gab es ja aufgrund ihres philosophischen Hintergrundes, ja, die griechischen Philosophen sind ja auch sehr berühmt, Platon, Aristoteles, diese Leute. Und gerade Platon hatte da so eine gewisse Weltsicht eingebürgert, die ungefähr so viel sagt, wie dass der Geist über der Materie steht. Ja, also es gibt, man nennt das ein dualistisches Weltbild, man teilt immer so die Welt in Geist und Materie, oben, unten, sagt man auch manchmal. Und bei den Griechen war so die Idee, der Geist steht höher als die Materie. Und Materie bedeutete eben auch der eigene Körper oder geschaffene Dinge, ja. Also sagen wir mal, die Idee eines Schiffs, ja, die Theorie des Schiffbaus ist wichtiger wie das Schiff, hätten die gesagt. Weil ein Schiff, das ist nur das Holz, ne? Da ein bisschen kunstvoll zusammengezimmert. Es kommt im Letzten auf die Idee an. Ja, das ist so eine gewisse Sicht, die Welt, so eine gewisse Art, die Welt zu sehen, ne? Dass man sich gar nicht so sehr um das kümmert, was jetzt ganz konkret da irgendwie vor Augen ist, sondern immer so ein bisschen nach der Theorie dahinter fragt oder der Welt dahinter, die Welt der Ideen, da hat der Platon gerne von geschwärmt. Und das widerspricht aber stark so einem jüdischen Weltbild, was eher so ganzheitlich ist. Also Jakobus denkt ein bisschen jüdisch, der sagt, wenn du da so einen theoretischen Glauben hast, und es kommt nichts dabei rum. Was ist das für ein Glaube? Das ist seine Kritik. Ja? Das ist seine Kritik sowohl Richtung Griechentum und Richtung Judentum könnte es so sein. Die hatten zwar eine ganzheitlichere Sicht, aber die hatten dann vom Pharisäertum her immer diese Tendenz, Dinge gesetzlich zu betrachten. Was muss ich jetzt tun, ja, um mir quasi Gottes Gnade zu verdienen oder so? Oder damit Gott wieder seinen Segen gibt. Ja, die hatten stark auch den, und dann haben die ja aus den Geboten teilweise ganze Systeme gemacht, wie man das einhält, und so sind ja auch diese ganzen Sabbatregeln entstanden, was man tun darf und was nicht. Und das hat ja Jesus scharf kritisiert, ja. Hat er gesagt, der Sabbat ist für den Mensch gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat, ja. Ihr habt das nicht verstanden, ja. Gott möchte euch Leben schenken und will euch mit seinen Geboten auch Lebenshilfe geben und nicht so Systeme, wo ihr dann immer weiter überlegt und es immer mehr verfeinert. Also es war zwar eine andere Art, die Dinge anzupacken, aber letzten Endes kommt dasselbe bei raus. Ein Glaube, der irgendwo in der eigenen Theorienwelt stecken bleibt und nicht ins Handeln übergeht. Und das ist das, was Jakobus kritisiert. Und die Kritik finde ich immer noch hochaktuell. Weil wir sind alle in der westlichen Welt auch gerade von diesem griechischen Denken ein bisschen geprägt worden. Ja. Also ein Schüler, wenn er die Formeln da richtig in der Mathearbeit aufschreibt, dann bekommt er eine gute Note. Ja. Das wird belohnt. Das heißt noch lange nicht, dass der irgendeine vernünftige Aufgabe im Alltag dadurch lösen kann. Da kommt es auch nicht drauf an. Hauptsache er kann die Theorie richtig. Ja. So geht es mit vielen Dingen. Dann wurde im Mittelalter wurde eigentlich der Rhythmus, also ich bin ja Musiker, ne? Ich habe das mal irgendwann, fand ich das mal interessant, als ich mir diese Mönchsgesänge mal angehört habe, oder auch bei Kirchenliedern merkt man es heute noch, dass die Rhythmik irgendwie nicht stimmt. Ne? Das ist irgendwie eine komische Rhythmik bei den Kirchenliedern. Vor allem, wenn die dann auf der Orgel gespielt werden. Ich habe lange überlegt, warum das so ist. Ich hatte am Anfang ein Problem mitzusingen. Wann setzen die wieder ein? Ja? Und ich bin ja Bassist, ich zähle immer den Takt mit und das haut irgendwie nie hin. Ich habe das nie verstanden, auch warum man zum Beispiel in afrikanischen Kirchen kein Problem damit hat, im Gottesdienst zu tanzen, aber in so einer typisch europäischen Kirche hat man da irgendwie ein Problem mit, ne? Mit so körperlichen Ausdrucksformen. Also ich war mal in afrikanischen Kirchen, die haben da überhaupt kein Problem mit, ne? Die stehen da drauf und es macht auch irgendwie total Sinn. Die Freude muss ja raus, ne? Und es ist irgendwie ganzheitlich und so. Aber wir haben da mit sowas irgendwie so ein bisschen Hemmung. Und das hat tatsächlich mit diesem griechischen Geist zu tun. Und das ist halt, was er hier kritisiert. Das macht doch keinen Sinn. Ja, da kommt einer, der hat nichts, und dann sagt einer, geh hin, Frieden und wärm dich, ja. Sättigt euch, ja, und aber sie bekommen nicht, was sie brauchen. Da würde jeder sagen, würde, ja, das ist ja jetzt nur Theorie, ja, oder ein frommer Wunsch. Sättige dich, ja, womit denn? Gib ihm doch mal was, ne? Also das ist das, was wo der Jakobus drauf aufmerksam machen will. Glaube hat bei ihm einen Nutzen. Das ist ja ganz interessant auch. Ja? Glaube muss was bringen. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. Der mag dir noch so schön theoretisch klingen. So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Das heißt, mit meinen Werken. Das klingt ja ganz schön selbstsicher irgendwie so. Ne? Also er sagt, ich habe Werke, womit ich zeigen kann, dass ich glaube. Ja. Du hast einen Glauben, schön für dich. Den haben auch die Teufel, sagt er. Ne? Die glauben auch, dass es Gott gibt. Die haben das theoretisch auch verstanden und sie zittern. Also die Tatsache, dass du an Gott glaubst, ja, heißt noch lange nichts, sagt er. Das ist natürlich eine Kritik. Aber die ist ja auch aktuell. Viele Leute, also es glauben ja, glaube ich, immer sogar noch, die meisten Deutschen glauben noch an Gott oder was. So war das doch, ne? Aber bei wem zeigt es denn irgendeine Auswirkung? Doch nur dann, wenn du dich echt drauf einlässt und dich mit Jesus verbindest und den Heiligen Geist in dein Leben lässt, dann können sich Dinge verändern. Wenn du nur theoretisch an Gott glaubst, wird sich nicht viel ändern. Das reicht nicht. Ja? Und er nimmt als Beispiel die Dämonen, und das kennen wir ja von den Geschichten, wenn Jesus da ankommt und sieht irgendwo Dämonen, ja, in den Menschen und dann die kriegen schon die Krise, ja, und die sagen, ah, die wissen genau, wer da kommt, ja, das ist der Sohn Gottes und so, die wissen genau Bescheid, so, die glauben auch an Gott, ja, bringt nur nichts, ja, kommt trotzdem nichts Gutes bei raus. Also es ist schon eine Kritik an so einem theoretischen Glauben oder auch Lippenbekenntnis, ne, wenn man dann, ich war mal in der Konfirmation. Also ich will nicht schlecht über andere Gemeinden reden, aber das war schon, ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Da hatte der Pfarrer mit den Konfirmanden ein eigenes Glaubensbekenntnis formuliert. Und das war, also hat überhaupt nichts mehr mit dem Glaubensbekenntnis zu tun, was die normalerweise aufsagen. Hier das apostolische Glaubensbekenntnis kennt er ja auch. Sondern das war dann so eine Art Versprechen, auch mal wieder in die Kirche zu gehen und das Interesse am Glauben nicht völlig zu verlieren oder so. So haben sie das selber formuliert, ja. Und ich habe alles überlegt, habe gedacht, warum machen die das? Und habe ich gedacht, entweder die sind alle total ungläubig und der Pfarrer wollte nicht heucheln. Dann fände ich es ja noch ganz cool, ja. Dann frage ich nur, warum hat er sie überhaupt konfirmiert dann? Ja, oder der Pfarrer hat selber nichts geglaubt und wollte auch nicht heucheln, ja. Oder war, also das war so meine Theorie. Ja. Da wusste ich irgendwie nicht, was ich davon halten sollte. Ja. Aber das war auch bisschen so, ich habe gedacht, gut, vielleicht besser so ein dermaßen dünn geschliffenes Glaubensbekenntnis als ein echtes Glaubensbekenntnis, aber es ist nur Theorie, es ist nur ein Spruch, es ist nur Tradition und letzten Endes ist gar nichts dahinter. Ne? Also um solche Dinge geht es hier. Im Jakobus ist wichtig, dass der Glaube tatsächlich was bringt, ja, im Lebensstil, dass sich moralisch bei uns was verbessert. Ja. Und das ist ja nicht das letzte Ziel des Glaubens. Wir sind ja nicht deshalb Christen geworden, um uns moralisch zu verbessern. Ja. Also vielleicht der ein oder andere schon, ja, das kann auch sein. Also dass man sagt, na, oh, ich bin total unmoralisch, ich muss irgendwas machen, damit ich moralischer werde. Ja. Und vielleicht hat man es mit guten Vorsätzen versucht, es hat nicht funktioniert, also immerhin dazu brauche ich Jesus. Kann auch sein, also auch ein guter Start mit Jesus, muss ich sagen, ja, auch super. Aber das ist ja nicht das letzte Ziel, das ist auch nicht das Maß. Wenn ich immer nur auf mich schaue, wie viel sich jetzt moralisch bei mir verbessert hat, ja, da kriege ich ja auch Glaubenszweifel, je nachdem, wie ich drauf bin. Ja. Weil dann sehe ich vielleicht aktuell nicht viel oder sehe sogar noch in dem Bereich eine Verschlechterung oder so. Das ist nicht das Ziel des Glaubens, aber es ist sozusagen das Potenzial des Glaubens. Aber der Glaube bewirkt ja eine Lebensveränderung zum Guten. Gutes darf entstehen und soll auch gezeigt werden. Das finde ich interessant hier beim Jakobus, dass er sagt, ich zeig dir meinen Glauben aus den Werken. Ja. Und da ist schon die Frage, auch in unserem Leben, was haben wir da zu erzählen? Ja. Und ich weiß, ihr habt da alle viel zu erzählen, erzählt ja auch gerne im Gottesdienst. Und keiner, der vielleicht sehr gewissenhaft ist, soll denken, er hätte nichts zu erzählen. Manchmal erzählen Leute mir, sie würden nicht viel mit Jesus erleben, dann frage ich ein bisschen nach, dann kommen mir doch ganz heiße Geschichten bei raus. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen her und das Ganze muss ein bisschen wiederbelebt werden. Aber in der Regel, wenn man sich auf Jesus einlässt, dann passiert auch was. Ja. Manches ist nicht so groß, manches ist klein, aber das sagen doch alle, die, wenn sich jemand auf Jesus einlässt, dann merken doch alle irgendwie, da tut sich irgendwas. Ja. Wir selbst würden uns manchmal oder oft vielleicht mehr wünschen, aber wir dürfen davon ausgehen, der Glaube bewirkt eine Lebensveränderung zum Guten. Ich lese nochmal aus einem Kommentar. Er, also der Jakobus, hat Menschen vom Glauben reden hören, die damit nicht ein vielschichtiges, lebendiges Vertrauen in den liebenden, lebendigen Gott meinten, sondern eine Hülle, eine Schale, eine leere Beteuerung, eine bloße Zustimmung. Ein Körper ohne einen Geist. Ne? Das ist der letzte Vers gewesen. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, ist auch der Glaube ohne Werke tot. Aber hier muss ich mal kurz einschieben, das geht auch schön gegen das typisch griechische Denken, weil vom typisch griechischen Denken hätte man es genau andersrum formulieren müssen. Jetzt muss ich überlegen, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, ist der Glaube ohne Werke tot. Also ist der Leib der Glaube und der Geist sind die Werke. Und ein Grieche hätte ja genau andersrum gedacht. Er hätte immer gesagt, die Werke, das ist der Körper, ja, das sind so Sachen, die man macht. Und der Geist, ja, auf den kommt es an. Versteht ihr das genau andersrum? Ja, sieht man wieder so eine kleine Kritik, ja, an dieser Einstellung. So, ich lese weiter. Das kommt ganz klar in Vers 19 zum Ausdruck. Jakobus kommt auf einen der grundlegendsten Punkte des antiken Judentums zurück, auf das Bekenntnis, Gott ist einer. Das war und ist immer noch das Herz des täglichen jüdischen Gebets. Höre, o Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einer und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und Verstand, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. An dieser Stelle hatte Jesus selber das hinzugefügt, was Jakobus bereits das königliche Gesetz genannt hatte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, die wichtigsten Gebote, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Doch einfach nur zu sagen, Gott ist einer, bringt einen nicht sehr weit, wenn sich dadurch im Leben nichts verändert. Immerhin wissen die Dämonen das alles auch, sagt Jakobus, und es tut ihnen nicht gut. Es jagt ihnen bloß gehörige Angst ein. Daher wird klar, was Jakobus in diesem Abschnitt unter Glaube versteht, ist nicht das, was Paulus und andere im umfassenden, von Jesus geprägten Sinne entfalteten. Glaube hat hier die grundlegende antike jüdische Bedeutung, das Bekenntnis zu Gott als dem einen. Dieser, so sagt er, muss in die Tat übertragen werden, in die von Jesus geprägte Tat, wenn er irgendeinen bedeutsamen Unterschied machen soll. An dieser Stelle stimmt er tatsächlich mit Paulus überein, der in seinem schärfsten Brief zum Thema Glaube und Werke das, was zählt, folgendermaßen definiert: Glaube, der durch die Liebe am Werk ist. Galater 5. Ja, da haben wir es auch bei Paulus. Glaube, der durch die Liebe am Werk ist. Und jetzt die Beispiele, die der Jakobus bringt, sind auch interessant. Zum einen ist da Abraham, sagte, der durch die Werke gerecht geworden ist, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte. Ja, wir wissen, kennen ja die Geschichte wahrscheinlich, das kam ja nicht zum Opfer, aber der Abraham war immerhin bereit dazu und hat auch schon alles vorbereitet. Ja. Und das sieht der Jakobus hier als ein Werk an, als ein Glaubensschritt, könnte man auch sagen, als eine konkrete Handlung im Gehorsam Gott gegenüber. Ja, dass er seinen eigenen Sohn sogar alles vorbereitet hat, um ihn zu opfern, wie Gott es ihm ja gesagt hatte. Wie gesagt, Gott sei Dank kam es dazu nicht. Ja, Gott hat in letzter Sekunde eine andere Lösung bevorzugt. Und letzten Endes ging es um eine Lektion für den Abraham und auch für uns. Und dadurch, sagt er, ist der Glaube vollkommen geworden. Das heißt, der Abraham hatte ja auch diese Beziehung zu Gott. Ja, er hatte diesen Glauben, aber letzten Endes ist er in der Tat, in dem Gehorsamsschritt vollkommen geworden. Ja, es gehört also zusammen, dieses Vertrauen auf Gott und dann der Gehorsamsschritt. Und das zweite Beispiel ist die Prostituierte Rahab. Das ist ja auch interessant, das ist eine der Vorfahrinnen von Jesus und war ja gar keine Frau aus dem Volk Gottes. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte aus Josua. Rahab war eine Prostituierte in Jericho. Jericho sollte erobert werden von den Israeliten. Und als die Israeliten sich dem Land näherten, um es einzunehmen, schickte Josua, der Anführer der Israeliten, zwei Männer als Spione aus, um die Stadt auszukundschaften. Diese Männer kamen in Rahabs Haus, um sich zu verstecken. Und die Rahab, die ja eigentlich zu den Feinden Israels gehörte, ja, versteckte die beiden Männer vor den königlichen Wachen und half ihnen zu entkommen, indem sie sagte, dass sie bereits die Anwesenheit der Israeliten erkannt und den Gott Israels als den wahren Gott anerkannt habe. Sie bat um Gnade für sich und ihre Familie, als die Stadt erobert wurde. Also eine Frau, die als Prostituierte arbeitet, nicht zum Volk Gottes gehört und dann auch noch gelogen hat. Die ist hier ein Beispiel für das Werk Gottes. Genau. Weil, warum? Sie tat das im Glauben. Sie hatte erkannt, Moment, diese Israeliten, die kämpfen hier für und mit einem Gott und das ist der wahre Gott. Das hat sie geschnallt. Ja. Das hat sie geglaubt. Und daraufhin, deswegen hat sie die Spione versteckt. Weil sie irgendwie gecheckt hat, gegen den Gott kann man sowieso nicht gewinnen, ja. Also da schließe ich mich mal besser an. Ja. Das war ihr Glaubensschritt. Und ihre Tat war tatsächlich diese Spionageaktion da. Ne? So. Also interessant, dass er sowas als Beispiel nimmt, finde ich. Ne? Und die Beispiele mit Abraham und Rahab haben gemeinsam, dass beide in ihrem Glauben bereit waren, Risiken einzugehen. Taten des Glaubens beinhalten oft ein Risiko. Und der Beweis eines echten Glaubens ist, dass wir bereit sind, auch ein Risiko einzugehen. Ähnlich wie Petrus, der aufs Wasser gegangen ist. Das ist, finde ich, auch interessant. Ja. Abraham, er hatte natürlich das Risiko, also er wusste ja nicht, was passiert. Ne? Also er war ja kurz davor, seinen Sohn zu opfern. Das Risiko war, dass der Sohn wirklich stirbt. Ja. Also vielleicht hat er irgendwie gehofft, Gott, mach jetzt irgendwas. Aber er wusste es ja nicht. Und er hat alles vorbereitet, damit das geschieht. Rahab war ja eigentlich völlig verrückt, ja, dass sie die feindlichen Spione, ja, von ihren Feinden, dass sie die beherbergt, ja. Das war ja ein Risiko, hätte erwischt werden können. Das war ja, du kannst ja einen Film draus machen, ja. Das war ja spannend, ja. Hätte ihr Leben verlieren können, im Knast landen, was weiß ich was, Hochverrat, wegen Hochverrat angezeigt bekommen. Aber sie ging dieses Risiko ein, weil sie was über Gott erkannt hat. Ja, ja, ja. Also ich glaube, der Jakobus will dir wirklich ermutigen, hey, wenn du glaubst, dann sei doch auch bereit, aufs Wasser zu gehen. So würde vielleicht es in den Evangelien, oder so würde man es vielleicht sagen. Ja, sei doch bereit, auch mal ein Risiko einzugehen. Du hast es? Bei Marx und Engels, ja, okay, genau, ja, genau, da war es das andere Extrem, interessant, ja, genau, ja, alles klar, genau, Genau, wir sind beim Risiko und man kann ja auch mal überlegen, wenn das so ist, gibt es im Moment vielleicht einen Glaubensschritt, zu dem Gott uns einlädt, der auch mit einem Risiko verbunden wäre? Manchmal sind die Risiken ja nicht so groß, wie zum Beispiel mal was zu spenden oder so. Das ist natürlich auch ein Risiko, dass dann irgendwie das Geld weg und ja, genau. Ob Gott dann trotzdem versorgt, ne? Also vielleicht ein Risiko. Ja. Oder mal für einen Kranken zu beten, wenn man das noch nie gemacht hat. Ja, was ist denn, wenn der nicht geheilt wird? Was sage ich denn? Wenn der fragt dann mich ganz blöde, warum ist denn nichts passiert? Was sage ich? Also steht eigentlich jeder Schritt oder irgendwo mitzuarbeiten. Oh, es könnte ja sein, dass ich da mich als unfähig erweise. Was uns da manchmal so für Zweifel kommen. Ja? Oder ob ich das schaffe von meiner Kraft und. Ja, mal überlegen, was sind so die Glaubensschritte, die Werke, zu denen Gott dich im Moment einlädt. Vielleicht gibt es ja sowas, was du schon ganz lange weißt, was du eigentlich so deine Berufung ist und sollst eigentlich mal machen, aber irgendwie, also wenn die Scheu vor dem Risiko uns abhält, ja, dann sollten wir uns wirklich fragen, verpasse ich da nicht was? Gibt es da nicht ein Werk, was ich tun könnte, wo ich aber irgendwie nicht risikobereit bin? Naja, aber wahrscheinlich sind ja viele, die sind schon viel Risiken eingegangen mit Gott und haben viel Segen erlebt, vielleicht manchmal auch Dinge nicht verstanden. Kann ja auch sein. Ja. Ich weiß auch nicht, ob der Abraham das so im letzten... Ja, vielleicht hat er sich auch gedacht, was sollte die der Aktion denn jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht. Im Nachhinein meine ich, als Gott es dann abgewendet hat, und es ist ja ein Bild auf Jesus, ja, der unser letztes Opfer ist, also auch, ja, Abraham musste seinen Sohn nicht opfern, aber Gott gab seinen Sohn für uns. Das ist ja so ein... Genau, Brennholzritter gibt's, das ist ja so eines von diesen alttestamentlichen Vorschattungen auf Jesus, ja, das Opfer des Sohnes. Ja, nach dem Motto, einem Mensch kann man sowas nicht zumuten, aber Gott selber hat es trotzdem gebracht für uns. Das bringt einen ja echt in die Tiefe, wenn man darüber nachdenkt. Und ob das der Abraham so geschnallt hat, gut, spätestens dann, ja, also spätestens dann von der Perspektive von oben, ne? Aber ob er es in seinem Leben so erahnen konnte, was das sollte, ja, das frage ich mich manchmal auch. Das ist nur, weil wir vielleicht manchmal denken, okay, ich bin jetzt ein Risiko eingegangen, irgendwie ist nicht dabei rausgekommen, was ich mir so vorgestellt habe. Ob wir manchmal so erahnen können, wenn es ein Glaubensschritt war, dann wird es schon auch irgendwie Sinn gemacht haben. Also mal der Punkt, ne? Ja. Ja, aber überleg da doch mal. Gibt es ein Werk? Und zwar, ich glaube, der Kobus macht ja doch deutlich, also ich hoffe, ihr könnt es als Ermutigung hören und nicht als einen Druck. Oh Mann, mein Glaube ist tot, wenn ich keine Werke vollbringe. Eher so rum, es ist normal, dass durch uns was passiert. Ja, dass, ich meine jetzt, ich weiß nicht, was ihr daran denkt. Ich denke nicht unbedingt an große Dinge. Also viele von euch haben auch schon große Dinge, die Gott mit euch machen will, aber letzten Endes geht es nicht um ein Maß, sondern es geht um den Gehorsam. Wie war der Spruch? Wir sind nicht verantwortlich für das, wir sind nicht verantwortlich für den Erfolg, sondern für den Gehorsam. Genau. Ja. Nils war dabei. Genau, da weißt du Bescheid. Okay. So, zum Schluss muss ich noch mal auf den Luther kommen. Also ihr könnt jetzt vielleicht ein bisschen erahnen, warum der Martin Luther damit ein Problem hatte mit dem Jakobusbrief. Der Martin Luther, mit dem wir so viel verdanken, den wir ehren, und wir sind ja hier nicht nur charismatisch, nicht nur evangelikal, wir sind ja irgendwie auch so ein bisschen lutherisch und von ihm geprägt. Er schreibt über den Jakobusbrief, den Brief des Jakobus, obwohl er von den Alten verworfen ist, lobe ich und halte ihn doch für gut, und zwar deshalb, weil er gar keine Menschenlehre aufstellt und Gottes Gesetz eifrig treibt. Aber auf dass ich meine Meinung darüber begründe, jedoch ohne irgendjemands Nachteil, ich erachte ihn für keines Apostels Schrift. Aufs Erste, dass er stracks wieder Paulus und alle andere Schriften den Werken die Rechtfertigung zuschreibt und sagt, Abraham sei aus seinen Werken gerechtfertigt worden, als er seinen Sohn opferte. Obwohl doch Paulus Römer 4 entgegengesetzt lehret, dass Abraham ohne Werke, ehe er denn seinen Sohn opferte, gerechtfertigt worden sei. Allein durch seinen Glauben und das mir 1. Mose 15, 16 beweist. Wenn nun diesem Brief vielleicht geholfen und für solche Rechtfertigung der Werke ein erklärender Zusatz gefunden werden möchte, kann man ihn doch nicht darin schützen, dass er den Spruch 1. Mose 15, 6, welcher allein von Abrahams Glauben und nicht von seinen Werken sagt, wie ihn Paulus Römer 4, 3 fortführend anführet, doch auf die Werke bezieht. Darum ergibt dieser Mangel, dass er von keinem Apostel stamme. In Summa, er hat denen wehren wollen, die sich auf den Glauben ohne Werke verließen und ist für diese Sache an Geist, Verstand und Worten zu schwach gewesen. Er zerreißet die Schrift und widersteht damit Paulus und aller Schrift, will's mit Gesetztreiben ausrichten. Darum will ich ihn nicht in meiner Bibel in der Zahl der rechten Hauptbücher haben, will aber damit niemand wehren, dass er ihn stelle und hochhalte, wie es ihn gelüstet, denn es sind sonst viel guter Sprüche darin.
Also, so.
Ja, also da Martin Luther so ein großer Mann war, aber so schlecht über den Jakobusbrief geredet hat, war der Jakobusbrief wirklich lange Zeit, hat er auch teilweise ein bisschen Schattendasein geführt und manch ein Prediger hat sich nicht getraut, da richtig was drüber zu sagen. Ja. Nun ist Gott sei Dank Martin Luther auch nicht das Maß aller Dinge. Ja, es war ein Theologe, zwar ein Genie, aber auch Martin Luther konnte irren oder bestimmte Dinge nicht sehen. Warum hat das den so aufgeregt? Wer weiß das, ja? Also ich lese nochmal die Verse, damit deutlich ist, um was es geht. Das war hier zum einen, kann denn der Glaube ihn selig machen? Und der andere, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und er hat noch so einen schönen Vers 24, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Wie heißt es? Sola fide. Durch Glauben allein. Ja. Sola scriptura und allein die Schrift. Also die vier Leitslogans der Reformation. Sola scriptura, sola gratia, allein die Gnade. Sola fide, allein der Glauben. Was war das vierte? Okay, ich habe vergessen, aber gut. Das war eine vierte, wisst ihr den nicht? Welche vier Soli? Okay, gut, muss ich mal nach. Aber auf jeden Fall war Fide ganz wichtig für den Martin Luther. Sola Fide, allein der Glaube. Und jetzt sagt der Jakobus, allein durch Glauben wird keiner gerecht. Ja, was denn nun? Ist das, also Luther hat es als Widerspruch gesehen. Ich habe ja das mal extra vorgelesen, weil man hört ja fast raus, dass er sich fast persönlich angegriffen fühlt durch den Jakobusbrief. Ne? Was war dem Luther wichtig? Warum hat er so drauf beharrt, allein aus Glauben, wie es ja auch im Römerbrief an einer Stelle heißt? Genau. Das ganze Mittelalter war ja ein religiöses Machtsystem, ja, wo Menschen gegängelt worden sind mit der Tatsache, dass sie sich die Erlösung... Gut, man muss jetzt aufpassen, dass sie sich zumindest die Zeit im Fegefeuer verkürzen können, um es korrekt zu sagen. Ja, also ging noch nicht mal unbedingt durch die Erlösung, aber die Leute konnten das auch nicht immer so trennen. Die dachten, nach dem Tod kommen sie in dieses Fegefeuer, ja, was keine biblische Idee ist, sondern was damals eben so Volksglaube, sage ich mal, war, traditioneller Glaube, wo sie dann geläutert werden, gequält werden, gereinigt werden durch Feuer, ja, also Fegefeuer von all ihren Sünden und bösen Taten. Ja. Und da hat natürlich Martin Luther, nachdem er dann die Gnade entdeckt hat, ja, und dass wir eben durch das Werk von Christus errettet sind von dem Gericht und der Strafe, da hat er natürlich zu Recht gesagt, es kommt nicht darauf an, dass ich Ablassbriefe kaufe und so viel Vater unser bete und so viel gute Werke tue und meine Strichliste mache, ja, und die Waage ausgleiche von Gut und Böse und so. Ich brauche nur das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Ja. Ich brauche nicht irgendwelche frommen Strampelaktionen abzuleisten. Ja. Und das war ja das Evangelium, das hat die Reformation ausgelöst. Das war das Ding damals. Ja. Da sind Leute für den Krieg gezogen. Ja. Um das, die haben gesagt, die Kirche, ne, die dann später katholisch, evangelisch, fing ja erst an, sich zu trennen. Also die Kirche hat das ja verfolgt. Ja. Das war ja Ketzerei. Ja. Ging ja voll gegen ihr System und außerdem gegen die Gelddruckmaschine von diesem Ablasshandel und so. Das war ja die Entdeckung, ja, in der Bibel, bei Paulus, die der Martin Luther da gemacht hat, das Evangelium wiederentdeckt. Und das war natürlich da hat er dafür gebrannt. Ja, da hat er die Welt mit in Brand gesteckt, im guten Sinne. So, und dann hat er natürlich ein Problem, wenn der Jakobus da irgendwie schreibt, Moment, der Mensch wird nicht durch Glauben gerichtet und durch Werke. Ja, da stimmt so, also ist was dran, aber der Paulus hat natürlich auch für Judenchristen also die haben ja beide eigentlich immer für beide geschrieben. Vielleicht hatte der Jakobus tatsächlich einen gewissen Schwerpunkt eher bei jüdischen Leuten. Er war ja auch, überliefert die Kirchengeschichte, er war lange dann Leiter der Gemeinde in Jerusalem, ne? Also dann, wo hauptsächlich Juden waren und so. Aber da ist schon was dran, aber man muss mal versuchen, sich vorzustellen, was hatten beide im Kopf, als sie das schrieben. Ja, ist schon so ein bisschen auch was dran, weil man kann sich vorstellen, er hatte Leute vor Augen, der Jakobus jetzt, die sagen, was soll's, ich glaube doch an Gott, ne, so. Ja, und wie vielleicht auch Jesus das kritisiert hat, ne, wo die dann sagten, wir sind doch Abrahams Kinder, so, ne? Was der sogar stimmte, also so. Ja, aber irgendwie, das war so, das als Glaubensbasis, ja. Also, das stimmte ja, ne? Und genau wie die Leute sagen, ich glaube an Gott, stimmt ja auch, dass sie glauben und es Gott gibt und so. Aber das ist noch nicht wirklich die Basis des Glaubens, ja. Da fehlt noch Jesus, ja. Das ist noch nicht alles, ja. Und das ist ja schon auch, also wenn ich so denke, heutzutage, man kann ja gut mit Leuten über Gott reden, finde ich so, ne? Also auch mit muslimischen Leuten, mit esoterischen Leuten, mit philosophischen Leuten kann man immer ganz gut über Gott reden. Aber es ist nochmal was anderes, über Jesus zu reden. Es ist irgendwie noch eine andere, weil da wird Gott auf einmal konkret, ne? Man kommt ein bisschen weg von diesem, Gott, der da irgendwo oder irgendwas ist, Jesus wird halt Gott konkret. Ja. Und so ein bisschen, denke ich, hatte Jakobus vielleicht diese Leute im Kopf, die stark sich auf ihren Gottglauben vielleicht beriefen und sich deswegen auch vielleicht auch dort so aufhielten, ja, und vielleicht auch ein Ja zu Jesus hatten, das kann ich mir gut vorstellen, ja, dass sie dann doch gesehen haben, ja, der ist von Toten auferstanden, das muss tatsächlich irgendwie der Sohn Gottes oder der Messias oder so gewesen sein und haben da vielleicht auch ein gewisses Ja zugefunden. Aber war es denn eine Aufnahme von Jesus in ihr Leben? Ja, war es denn das Leben Jesus zum Lebensmittelpunkt? Haben sie den Heiligen Geist erlebt? Haben sie erlebt, wie Gott ihr Leben verändert? Wie Gott durch sie gebraucht und annimmt als Kinder? Also man kann auf dem Weg, auch auf dem Weg zu Jesus, so ein bisschen kurz vorher stecken bleiben irgendwie, ne? So, man kann nicht so wirklich das erleben, was eigentlich damit gemeint ist. Aha, einmal frisch gepresste Orange getrunken hat. Letztlich von keiner Limo mehr locken. Ja, genau, da gibt es sowas, was eben den reinen Glaube an Gott oder einen theoretischen Ja mal zu Jesus übertrifft. Ja, und ich finde es sehr aktuell. Ich habe mal gehört, als die Sowjetunion, als da der Vorhang fiel, ja, und dann sind diese ganzen amerikanischen und brasilianischen und sonst was, wie viele Evangelisten sind alle da rein und haben große Evangelisationsveranstaltungen gemacht. Und ganz viele Leute haben die Hand gehoben und sind nach vorne gegangen. Und irgendeiner, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich konnte es nicht nachprüfen, irgendeiner hat mal zusammengezählt, dass ungefähr 120% der russischen Bevölkerung sich für Jesus entschieden haben. Ja. So, ne? Und dann haben, weiß ich aber von russischen Christen, die haben gesagt, naja, also was das so gebracht hat, die kamen da alle angestürmt, haben da riesen Events veranstaltet, alle möglichen Leute sind aus Neugier hingerannt, haben irgendwie Hand gehoben oder so, aber es hat überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Ne? Also wo sind die jetzt in unseren Gemeinden? Die sind nicht gekommen. Und das sind vielleicht so die Sachen, um die es hier geht. Ne? Dem Jakobus. Ich habe da mal so eine Tabelle gemacht, oben drüber steht Folgendes. Paulus und Jakobus betonen beide die Bedeutung des Glaubens, aber sie setzen unterschiedliche Akzente auf die Rolle der Werke in Bezug auf die Erlösung. Während Paulus betont, dass der Glaube allein für die Rechtfertigung vor Gott ausreicht, betont Jakobus, dass ein lebendiger Glaube sich zwangsläufig in Werken manifestiert. Also so kann man es ein bisschen beschreiben. Genau. Beide wollen das ja. Genau. Ich habe es mal in der Tabelle, wer das so ein bisschen genauer studieren will. Glaube und Werke. Paulus betont den Glauben als entscheidend für die Erlösung. Er lehrt, dass der Glaube allein den Menschen vor Gott gerecht macht. Jakobus betont die Bedeutung von Werken als Ausdruck und Beweis des Glaubens. Er argumentiert, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Beide haben sie doch recht. Ja? Ja. Ja, genau. Ja, der hätte auch sagen können, ich glaube an Gott und ich habe auch das und das gemacht, dann hat Jesus gesagt, okay, was ist mit dem Thema? Und dann war Finish. Genau. Ja. Genau. Das ist ein interessantes Beispiel für so einen Glaubensschritt, den der Petrus gehen musste. Petrus hatte ja den ganz klaren Befehl und Berufung von Gott, zu den Heiden zu gehen. Ne? Geht hin zu allen Völkern. Er hatte aber Hemmungen, weil er ein Jude war und so erzogen war, dass man mit Heiden keine Tischgemeinschaft hat. Deshalb kriegt er diese Vision von diesen unreinen Tieren, die er essen soll, damit er dieses Gebot erfüllen kann. Ja. Gott nimmt ihm quasi dadurch seine Hemmung. Ja. Aber das war ja nur noch seine kulturell-religiöse Prägung, weil Jesus hat ja schon gelehrt, Jesus erklärte alle Speisen für rein. Genau. Und damit ist für uns Christen eigentlich klar, wir können alles essen. Aber für ihn mit seiner jüdischen Prägung war es halt, die Sachen isst man nicht. Genau. Und wenn ich zum Heiden gehe, dann gibt es ja am Ende am Tisch, da gibt es auch Hummer und so Kram, das esse ich nicht. Ne? Genau. Ja. Das war noch seine alte Prägung. Aber es hatte tatsächlich ja mit den Geboten nichts mehr zu tun. Ja, die waren ja geklärt durch Jesus in dem Fall. Ja. Genau. Also, Abraham als Beispiel, nehmen wir nochmal das. Paulus verweist auf Abraham, der durch den Glauben gerechtfertigt wurde, noch bevor er beschnitten wurde. Das steht da in Römer 4. Jakobus verweist auf Abraham, der durch Werke gerechtfertigt wurde, als er seinen Sohn Isaak opfern wollte. Genau. Das ist auch, wenn man jetzt die zwei Geschichten nimmt, wie Abraham im Römer dargestellt wird und im Jakobus, dann kann man da viele Widersprüche sehen, wenn man das will. Ja. Man kann es aber auch synchronisieren, wenn man an das denkt, was hat der jeweilige Autor da eigentlich im Blick gehabt. Zusammenfassung bei Paulus, der Glaube an Jesus Christus als Herrn und Erlöser ist der Schlüssel zur Erlösung, unabhängig von Werken des Gesetzes. Werke können nicht zur Erlösung beitragen. Also ich werde nicht gerettet, weil ich Werke tue, sondern weil ich auf Jesus vertraue, ja, und auf sein Werk. Aber Jakobus sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, wenn ich mich rein auf eine Theorie stütze, ja, und wenn mein Glaube gar keine Auswirkung hat, dann stimmt was nicht mit meinem Glauben. Das ist der Punkt vom Jakobus. Wahre Gläubige werden durch ihre Überzeugung, werden ihre Überzeugung durch ihre Taten zeigen. Genau, wie verhalten sich Glaube und Werke zueinander? Da reden wir gerade so drüber. Und interessant ist nochmal, welche Art von Gläubigen brauchen eher eine Ermahnung à la Paulus und welche einen im Stil des Jakobus? Das ist nochmal interessant. Wer braucht dann eher mal so ein Paulus-Wort und wer braucht eher so ein Jakobus? Genau, also ja, genau, vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob man sagen kann, in der Mitte, aber in der Ergänzung würde ich sagen. Ja, also genau, wir kommen zu Jesus durch Gnade. Sie können nichts dazu verdienen, du kannst noch so fromm sein, das rettet dich, du kannst noch so ein guter Mensch sein und noch so viel Gutes getan haben, ja, das rettet dich nicht, wenn du nicht Jesus annimmst, der Retter ist. Ja. Ja. Aber wenn du ihn angenommen hast und es passiert nie irgendwas, also der eine, das ist nochmal so ein Detail, es sagt ja nicht, der wenig Werke hat, sondern der keine Werke hat, ja. Das ist ja auch ein Unterschied. Weil, wie gesagt, die ganz Gewissenhaften, die haben dann wenig Werke vielleicht und sagen dann, oh, ich habe gar gar nichts hat sich bei mir und. Ne? Aber dann frag mal die anderen. Frag mal die anderen, genau. Was die darüber denken, ja. Die dich aufmerksam beobachten können. Ja. Ja. Genau, genau. Und die tust du im Glauben, sonst würdest du dich das gar nicht trauen. Ja, genau. Weil die Liebe lässt uns ja verrückte Sachen machen. Ja? Lässt uns so Feinden verzeihen und so verrückte Sachen. Ja? Oder lässt uns irgendjemand, den wir gar nicht kennen, irgendwie tun wir dem was Gutes oder so. Oder wie die Feuerwehr, ne? Rettet, habe ich das mal, habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber ich habe mal auf einer Hochzeit einen Feuerwehrmann kennengelernt. Und der war kein Christ, aber ich war als Pastor da und dann sagte er, hey, Herr Pastor, ich habe da mal eine Frage, ich bin bei der Feuerwehr, ja, und bei der Freiwilligen Feuerwehr, so auf dem Dorf, und wir wurden eingeladen nach Saudi-Arabien, ja. Und die wollten da auch eine Freiwillige Feuerwehr aufbauen, die fanden die Idee total klasse. Dann haben wir denen erklärt, wie wir das so machen. Und dann haben die gesagt, das funktioniert aber bei uns nicht. Ja, und dann so, wieso denn? Wieso funktioniert das nicht? Dann sagen die, ja, warum sollte denn irgendjemand in das Haus von irgendjemand reinrennen und das Feuer löschen, wenn er nicht aus seiner Familie ist oder einen Haufen Geld dafür bezahlt? Ja. Ja. Und das hat denen echt ins Nachdenken gebracht. Ja, warum machen wir das eigentlich? Ja. Ja. Und wie heißt der Slogan der Feuerwehr? Nee, ich meine den anderen, den älteren. Genau, ich meine den älteren Slogan. Kennt ihr niemand? Gott zur Ehr, den Menschen zur Wehr. Das ist der Slogan der Feuerwehr, der ganz alte, genau. Ja, die haben das für Gott gemacht, die ersten Feuerwehrleute, die bekloppt genug waren, in ein Haus zu rennen, was nicht weder ihre Verwandtschaft gehört, noch jemand dafür bezahlen kann. Ja? Das waren Bekloppte. Christen, ja? Genau wie die ersten Krankenschwestern, die sich um irgendwelche Armen gekümmert haben, die gar kein Geld dafür bezahlen konnten. Ja? Genau wie irgendwelche Lehrer, die irgendwo aufs Dorf gegangen sind, um die erste Dorfschule zu gründen, obwohl sie da nur in Nahrungsmitteln nur bezahlt wurden. Das waren Verrückte, ja? Verrückte der Liebe Gottes. Ja? Das sind die Werke, Glaubensschritte. Und sowas auch bei der Feuerwehr, fand ich. Also es ist zumindest ist ja zu beobachten, dass sowohl die Diakonie, ja, also das Gesundheitssystem, als auch das Schulsystem, ja, als auch die Sachen wie Feuerwehr und so weiter, das alle haben eine schwere Zeit, ja. Und ich verstehe das auch, weil je weniger Menschen verrückt genug sind, das aus Nächstenliebe zu machen, desto schwieriger wird es, das alles aufrechtzuerhalten, ja. Dann sagen sie, ja, wir machen so harte Arbeit, das wird unterbezahlt. Ja, natürlich, ja. Aber früher gab es das ja gar nicht. Also das haben ja, alles wurde ja von Christen erfunden. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich verkürze jetzt etwas die Geschichte, bin ich mir schon bewusst. Ja, also aber wenn man das mal nachliest, ja, ich habe mein Ur-Ur-Ur-Großvater war der erste Lehrer in einem Siegerländer Dorf und hat uns als Familie eine Autobiografie hinterlassen, die ich irgendwann in die Finger bekommen habe. Fand ich mal interessant, da reinzugucken. Ich habe das Ding gleich kopiert und an alle Verwandten geschickt und noch ein paar Kopien mehr gemacht für angehende Lehrer. Ja. Der war der erste Lehrer im Dorf. Das war ein extremer, entbehrungsreicher Job. Ja. Die Kinder konnten nichts. Er hat fast gar kein Gehalt bekommen. Irgendwann war Hungerwinter und die Kinder konnten nichts lernen, weil sie alle nichts zu essen hatten. Die waren unkonzentriert. Dann hat er seinen wertvollsten Gegenstand genommen, seine Taschenuhr, hat die verkauft, um den Kindern was zu essen zu besorgen. Und dann steht dann nur so, dass er zeitlebens halt nicht mehr genügend Geld hatte, um sich wieder eine Taschenuhr kaufen zu können. So, das war mein, bin sehr stolz. Und der hat es, und das wird in der Autobiografie, ich war echt erstaunt, dass ich das gelesen habe, der war ein urfrommer Mann. Das war sein Gottesdienst. Ne? Der wollte, dass die Kinder die Bibel lesen können. Deshalb hat er denen Lesen und Schreiben beigebracht, den Dorfkindern, wo sonst kein Lehrer hinging. Ne? Das war, das sind die Werke, ja, von denen der Jakobus redet. Das sind solche Werke, Christen sind dazu in der Lage, Dinge zu tun, die sonst keiner bringt. Ja? Das ist einfach so. Das ist Jesus. Ja, was meinst du? Vom Römischen Reich. Ja, wer hat es umgesetzt? Ja. Gut, vielleicht Römer, ja, weiß ich nicht. Aber es ist ganz oft so, ihr müsst mal, wie heißt der, Mangalwadi, wer kennt Mangalwadi, den Autor? Kennt ihr nicht, ich muss mal ein Buch von dem mitbringen. Der Mangalwadi ist ein indischer Philosoph, der Christ ist und er kennt die indische Welt sehr gut und kennt die westliche, also er ist global unterwegs, er ist auch Redner, ja, kennt alle möglichen Kulturen und setzt sich da stark mit auseinander. Und er hat zwei Bücher geschrieben, einer heißt Die Seele des Westens. Und da geht es darum, wie biblische Werte die westliche Kultur geprägt haben und über eine lange Geschichte und weil in Indien die Geschichte des Christentums halt kürzer ist und nicht so stark prägend war, zieht er so Vergleiche, ne? So kulturelle Vergleiche. Das ist hochinteressant, was der alles so für Beispiele bringt, ne? Wo man erstmal als Westler merkt, okay, das ist ja gar nicht normal, ne? Das ist also Vertrauenskasse, ne? Wenn dann da so ein Bauer seine Eier da an den Weg stellt und einfach so eine Kasse daneben, wo man dann sich ein paar Eier holt und dann ein paar Euro da reinschmeißt. Ne? Da sagt er, in Indien, die Eier werden sofort weg und die Kasse auch. Ne? Er sagt, warum funktioniert das denn in Europa? Er war ganz fasziniert, als er das erste Mal gesehen hat. Er dachte, das gibt's doch gar nicht. Warum nimmt denn hier keiner diese Kasse mit? Ne? Sieht doch keiner, ist kein Mensch hier. Ne? Warum? Ja, weil, und das funktioniert halt auch nur solange es die Idee gibt, weil du, wenn du da selbst ganz alleine vor diesen Eiern stehst, weil du vielleicht ja auch denkst, na gut, da gibt es einen Gott im Himmel und soll ich meinem Nächsten auch noch ein paar Eier da lassen und dem Bauer auch nicht das Geld klauen. So, das ist aber nicht normal, ja, sowas. Das sind Werke, das ist christlich, das hängt mit einem Bewusstseinswandel zusammen, ja. Überhaupt das ganze Schuldbewusstsein statt Schambewusstsein. Warum soll ich mich denn schuldig fühlen, solange mich keiner erwischt? Das ist in ganz vielen Kulturen das Problem, auch mit Korruption und diesen Dingen, dass die Leute sich erst dann schuldig fühlen, wenn sie erwischt werden. Ja, dann sind sie, das ist Scham, dann schämen sie sich und dann sind sie am Boden zerstört. Und hier in der westlichen Welt hat sich halt über die Jahrhunderte, muss man sagen, lange Zeit hat sich ein Schuldbewusstsein entwickelt, dass du dich auch dann schuldig fühlst, wenn du es einfach getan hast, auch wenn dich vielleicht keiner erwischt hat. Ja. Das ist nicht selbstverständlich. Und gerade entwickelt sich das wieder zurück. Durch den Verfall des Christentums gibt es wieder mehr Schamorientierung. Kann man alles auch untersuchen, dass man eben die Meinung der anderen wieder sehr wichtig ist. Man sich anpasst an die anderen. Man nicht so dieses starke Gewissen hat, was sich unabhängig von anderen Menschen orientiert, an gewissen Werten oder Glaube, sondern immer nur in Bezug auf andere so, ne? Und ja, und dass es einen Pflegenotstand gibt und zu wenig Lehrer und diese ganzen Sachen, ja, und also für mich hängt das alles damit zusammen, dass natürlich das Christentum stark abgenommen hat in seiner Prägekraft, ne? Und diese Werte halt nicht mehr aus der Quelle gespeist werden. Die Leute finden es immer noch gut, ja, die sagen, oh, so ein sozialer Beruf und so, das finde ich gut, das will ich. Die sollten alle mehr verdienen, das finden ja alle irgendwie gut, ja. Aber wer will es denn letzten Endes tun? Ja. Da hört es bei vielen schon auf, ja. Also, warum sollte man das denn tun? Ja, gibt doch auch bessere Jobs, wo man mehr verdienen kann. Ja. Warum sollte man sich um Kranke kümmern und um Arme und um, ja, warum sollte man das machen? Ja. Da muss schon was vom Jakobus noch in uns sein, damit wir das bringen. Das ist so. Ja. Okay, Amen soweit. Amen, danke fürs Zuhören. Ja, genau. Nehmt euch gerne noch Zettel mit, wenn ihr das haben wollt. So, nächste Runde, nächsten Dienstag geht es um die Macht der Zunge und die Weisheit von oben. Da wird es wieder sehr herausfordernd.